Autsch, der Schmerztalk von Best basiseffektiver Schmerztherapie.
3, 2, 1 und Action. Hallo, hier ist wieder Autsch, der Schmerztalk. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Ich freue mich, dass du hier bist, Nils Heim. Du bist selbst kein Physiotherapeut, du bist grundständig erstmal Trainer, auch in der evidenzbasierten Richtung unterwegs. Du bist selbst bei der DKKA, bildest da auch andere Menschen aus, die im Sportbereich tätig sind. Ich weiß nicht, inwieweit ihr auch medizinisch da unterwegs seid, aber ich weiß, dass du da einiges an Wissen mitbringst. Wir werden heute über Sehnenprobleme sprechen, vor allem an der Achilles- und an der Patellarsehne. Am besten stellst du dich da selbst mal kurz vor und wenn du magst, erzählst du uns auch kurz, wie du zu dem Thema so gekommen bist.
Ja, danke für die Introduction. Das ist sehr cool, dass du direkt gesagt hast, dass ich kein Physio bin, um das klarzustellen, weil prinzipiell jeder erstmal annimmt, dass ich Physio bin, weil ich mich halt mit einem Thema auseinandersetze, was eigentlich, ja, eigentlich ein Physiothema wäre, ne? Genau, ja, ich bin Nils Heim, ich bin 32 Jahre alt. Genau, ich arbeite 2 Tage in einem großen Gelenkzentrum als ja, in der medizinischen Trainingstherapie, also quasi medizinisches Training mit Leuten mit orthopädischen Beschwerden, und bin eben genau Mitbegründer der DKKA. Genau, wir bilden Trainer aus, also haben eine evidenzbasierte große Trainerausbildung, wo wir aber auch ziemlich viele Physios mittlerweile haben tatsächlich. Also quasi das, was Physios in der Ausbildung häufig nicht mit dabei haben, an Training, an Krafttraining, an Übungsausführungen, an ja auch Periodisierung und eben Hintergrund fürs Training, auch Ernährung, das haben wir in unserer Ausbildung drin. Deswegen haben wir da relativ viele Physios. Da mache ich vor allem den Social-Media-Part und den viel von der Praxisausbildung vor Ort. Genau, und weswegen ich ja heute eigentlich hier bin, ist meine Selbstständigkeit als Schmerzcoach für Patella- und Achillessehnen-Tendinopathien. Ja, häufig ist es ja so und bei mir jetzt eben auch, dass man halt von irgendwas selber betroffen ist, sich dann damit irgendwie mehr beschäftigt und dann irgendwie das dann tatsächlich auch umsetzt als Trainer, Coach, wie auch immer, in welchem Thema das jetzt quasi ist. Bei mir war es eben auch so, ich hatte 2018, glaube ich, oder 2017 hatte ich eine Achillestendinopathie. Ja, auch super klassisch infolge von einer Überlastung. Mein Körper ist leider nicht so stabil, wie ich es gerne häufig hätte. Und ich bin auf die Idee gekommen, mal wieder irgendwie ein bisschen athletischer werden zu wollen. Habe ein bisschen mehr Sprinttraining gemacht, ein bisschen Sprungtraining. Und ich bin ja auch, also ich war lange jetzt als Athletiktrainer unterwegs, 6 Saisons im Fußball bis zur Regionalliga hoch in der Jugend. Und wollte dafür halt eben auch nochmal irgendwie selber noch ein bisschen athletischer werden. Und habe dann ja im Prinzip nach einer Session, so mit Sprints mit Widerstand, habe ich mir schön die Achillessehne einmal gekillt und hatte dann, ja, so, ich glaube, so 10 Monate was davon. Da hatte ich auch noch nicht wirklich viel Ahnung und ich glaube, ich bin mir selbst der schlechteste Patient, den man so haben kann, der das Ganze nicht gut umsetzt und vor allem nicht besonders lange dabei bleibt oder konsistent dabei bleibt. Habe dann aber das Glück gehabt, dass es tatsächlich durch das bisschen Training, was ich irgendwie reingesteckt habe und genug Ruhe wieder zurückgegangen ist. Also absoluter Glücksfall eigentlich im Vergleich zu dem, was meine Klienten eben haben. Ja, und dann habe ich mir kurze Zeit später eine Patellasehnen-Tendinopathie geholt, und zwar so, also ein Patellaspitzensyndrom, und zwar richtig, richtig saftig. Im Studium versucht, mir innerhalb von 5 Tagen Hürdenlaufen beizubringen, weil wie das so ist, wenn man halt arbeitet und noch eine Firma hat und noch ein Coaching hat und dann versucht, irgendwie noch ein bisschen zu studieren, dann endet es meistens darin, dass man fürs Studium nicht mehr so viel Zeit aufbringt. Und dann war eben die Sache, naja, 5 Tage Hürden, das muss irgendwie gehen. Und nach 2 Tagen habe ich dann schon gemerkt, okay, das wird eher doch nichts. Zumindest zum einen, weil ich ein Hip-Impingement habe auf beiden Seiten und da Hürden laufen so das Schlimmste ist, was du machen kannst. Interne Rotation und Abduktion, das ist absolut furchbar. Und halt das Springen in einem Volumen, was ich halt vorher auch noch nie gemacht hatte, hat dann eben dazu geführt, dass ich ziemlich krasse Patellasehnenschmerzen bekommen habe. So schlimm, dass ich dann wirklich kurz vor der Prüfung in der Nacht nicht laufen konnte, also wirklich legitim nicht laufen. Ich bin nachts auf einem Bein aufs Klo gehüpft, wirklich, weil es so scheiß wehgetan hat. Auch mit Ibus, das wirken dann leider in dem Fall auch irgendwie nur sehr, sehr, sehr begrenzt. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, das ist gar nicht so gut. Ich hatte ein bisschen Ahnung davon. Also so eine klassische exzentrisches Training für den Quadrizeps, für die Sehne, sowas. Und war da auch schon so ein bisschen mehr im Physiobereich auch unterwegs, mit vielen Physios im Kontakt. Aber hatte mich damit jetzt nicht besonders auseinandergesetzt und hatte zu dem Zeitpunkt auch noch einen Klienten, der auch ein Patellaspitzensyndrom hatte, und zwar schon seit über 10 Jahren. Und der mich dann quasi zusammen mit meiner eigenen Reha quasi dazu animiert hat, mich da richtig, richtig tief einzuarbeiten. Und wir es dann schlussendlich geschafft haben, dass sowohl ich als auch er schmerzfrei geworden sind, was halt super cool war, weil er halt, wie gesagt, 10 Jahre das Ganze hatte, eigentlich ein ganz gutes Talent im Fußball war, Bayernliga gespielt hat, also schon nicht so niedrig, und da immer wieder ausgebremst wurde wegen seinem Knie, hatte die krassesten Operationen, die man sich so geben kann, mit ne, Mannschaftsärzte von Bundesligisten, die ihm gesagt haben, dass er irgendwelche Entzündungen in den Backenzähnen hat, die dafür sorgen, dass er Schmerz im Knie hat. Osteopathie, oh, wow. Und ja, also wirklich die krassesten Dinger, die man sich so denken kann. Wurde ein Haufen Male operiert und hatte schlussendlich keine Besserung. Und wir haben es dann zusammen hingekriegt, nachdem er sich da auch ziemlich eingelesen hat in das Thema, dass wir, dass er tatsächlich jetzt wieder schmerzfrei kicken kann, was super cool ist für jemanden, der über 10 Jahre lang Schmerzen hatte.
Da bleibe ich doch direkt hängen. Also wenn die Idee ist, dass die Backenzähne Knieprobleme verursachen, was tut man denn da? Wurden die ihm gezogen oder?
Er wurde operiert. Ich weiß nicht, ob der Backenzahn an sich gezogen wurde. Auf jeden Fall wurde die Backe aufgeschnitten oder ein Teil am Kiefer aufgeschnitten, um eben diese Entzündung da rauszuholen. Surprise, es hat nichts getan. Ne? Aber laut diesem Arzt des Bundesligisten war eben diese Entzündung dafür verantwortlich, dass er Knieschmerzen hat. Boah. Dann hatte noch so eine kleine Knochennase, so einen kleinen Knochenaufbau an der Patella selbst, von der dann als zweites dann behauptet wurde, dass das eben dafür sorgt, also quasi wie ein Fersensporn eben nur an der Patella, dass das dafür sorgt, dass da die Schmerzen kommen. Die wurde entfernt, hat auch nichts gebracht. Und ja, schlussendlich war es dann halt das, was tatsächlich funktioniert, auch nachgewiesenermaßen, nämlich Training und angepasste Belastungssteuerung, die dann dazu geführt hat, dass es dann wieder gepasst hat. Aber mit super vielen Rückschlägen, keine Frage. Also das hat, wir haben, glaube ich, über 2 Jahre zusammengearbeitet, und ich habe wahnsinnig viel gelernt in dem Prozess. Deswegen bin ich ihm da auch sehr, 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 sehr dankbar, dass wir das zusammen gemacht haben, weil ansonsten wären wir wahrscheinlich heute auch nicht hier.
Das war prägend für dich, auch als Trainer, da so einen langen und harten Prozess wirklich auch mal mit durchzugehen. Magst du uns diesen Prozess mal genauer erläutern? Wie lief das damals?
Ja, also wie gesagt, ich hatte damals noch die Idee oder das Verständnis davon, dass eigentlich exzentrisches Training halt eben das beste Training für Tendinopathien ist. Ich wusste das auf jeden Fall, dass Belastung sehr, sehr wichtig ist und dass auch das Belastungsmanagement sehr, sehr wichtig ist. Aber wie das genau im Detail dann war, oder aussehen kann, wie man das strukturiert und so weiter, das war mir nicht so klar, oder beziehungsweise da hatte ich auch einfach natürlich noch keine Erfahrung. Also klar, vom Athletiktraining grundlegend, wie man sowas aufbaut, Belastungsaufbau, logisch, aber bei so einer speziellen Sache, da führen halt schon viele kleine Nuancen dazu, dass es entweder weitergeht oder halt stagniert oder sogar schlechter wird. Und ja, wir haben dann super viel exzentrisches Training gemacht, natürlich auch alles andere, also sprich alles andere außenrum aufgebaut, Waden, Hamstrings, die ganze Hüfte quasi, natürlich auch ein bisschen Oberkörpertraining gemacht für den Fußballer, aber vor allem halt exzentrisches Training mit ja, Beinpresse, mit Beinstrecker, mit Kniebeugen, aber ohne jetzt einen genauen Plan, wie man das tatsächlich irgendwie in der richtigen Reihenfolge sozusagen aufbaut. Also anders auf jeden Fall, als ich es jetzt heute machen würde. Aber trotzdem haben wir es dann zwischen geschafft, dass er auch wieder schmerzfrei war und tatsächlich auch dann wieder trainiert hat, also Fußball trainiert hat. Und dann aber haben wir es wahrscheinlich einfach zu, oder haben wir es dann zu sehr überladen. Wir haben dann so, ich sag, in Anführungszeichen supramaximale Exzentrik gemacht, also Ausfallschritte aus dem Rack, beidbeinig hoch, mit einer Kniebeuge quasi hoch und dann einbeinig oder eben als Ausfallschritt runter. Zwar auch mit niedrigem Volumen, aber sehr, sehr hoher Intensität. Und das war dann wahrscheinlich einfach noch deutlich zu viel für die Sehne. Und dann hat es auch eben wieder angefangen. Und dann, ja, war wieder eine Zeit lang, wo es wieder deutlich schlechter war, bis wir es dann super strukturiert wieder aufgebaut haben, weil wir uns beide dann eben zu dem Zeitpunkt dann mit den ganzen Werken von oder den ganzen Untersuchungen von Jill Cook zum Beispiel beschäftigt haben und auch den, ich dann angefangen habe, super viele Podcasts zum Thema zu hören und dann eben gesagt habe, okay, wir müssen nicht nur exzentrisch arbeiten, sondern sollten auf jeden Fall exzentrisch, konzentrisch arbeiten. Also das Heavy Slow Resistance eben, sprich, ja, langsame Konzentrik, langsame Exzentrik mit einer kleinen isometrischen Pause in der Mitte und dann halt eben erstmal Bewegungen halt reinpacken, die man sehr gut kontrollieren kann. Deswegen haben wir dann sehr, sehr viel mit dem Beinstrecker gearbeitet als Hauptübung dafür, weil man da halt einfach sicher gehen kann, okay, ganze Load, Belastung, Dankeschön, die geht eben durch die Sehne durch und nicht eben irgendwo anders hin. Eben die Problematik, die wir haben, wenn wir eine Beinpresse machen oder wenn wir eine Kniebeuge machen und das Ganze eben halt einbeinig vor allem und dann eben langsam wieder kniebeugende Bewegungen mit eingeführt haben, dann also eine Langhantelkniebeuge irgendwann mit rein, Bulgarian Split Squats mit rein und solche Sachen und dann halt irgendwann wieder wirklich Sprünge mit rein, also ein plyometrisches Training, dann wieder Sprints und fußballspezifisches Training, bis es dann irgendwann wieder gepasst hat. Also im Prinzip dieser Vier-Phasen-Prozess, der auch in mittlerweile einigen Untersuchungen ja beschrieben ist, also sprich am Anfang isometrisches Training, irgendwann dann Heavy Slow Resistance oder eben kann man auch exzentrisches Training machen, aber wir haben Heavy Slow Resistance gemacht, dann eben leichte dynamische Sachen wieder mit reinbringen, also plyometrische Sachen, Sprünge, Landungen, und dann eben wieder wirklich sportartspezifisches Training, was dann eben quasi Fußball war und dann wieder ins richtige Training eingestiegen. Genau.
Klassisch 4 Phasen, alles Schritt für Schritt durchgearbeitet. Das klingt natürlich jetzt nach einem schnellen Prozess, den man so Schritt für Schritt durcharbeiten kann. Manchmal mag das auch so sein. Es gibt ja durchaus diese kleineren Reizungen, wo sich eine Belastung recht schnell steigern lässt. Woran machst du fest, dass du in die nächste Phase gehen kannst? Also woran orientierst du dich?
Das ist immer die schlimmste Frage, weil ich vor der am meisten Angst habe. ja, genau. Also im Prinzip 4-Phasen-Modell schon. Nur ich bin mittlerweile kein großer Fan mehr davon, das tatsächlich so strikt zu unterteilen. Weil ich finde, das wird der Physiologie des Menschen eigentlich nie gerecht. Also wann immer wir irgendwie also direkte Grenzen ziehen sozusagen und das Ganze nicht verschwimmen lassen, setzen wir eine in Anführungszeichen einen willkürlichen Marker für irgendwas. Ne? Weil eine Sehne kann nicht unterscheiden zwischen einer schnellen oder beziehungsweise einer Kniebeuge und einem Beinstrecker oder irgendwie sowas, sondern die Sehne merkt ja nur, okay, da kommt jetzt Zug in einer gewissen Last, in einer gewissen Geschwindigkeit und ich muss damit klarkommen sozusagen. Und genauso, das ist das eine. Ich würde sagen, prinzipiell, also ganz, ganz wichtig ist ja erstmal, dass man mit einer gewissen Schmerzdokumentation oder Schmerzmonitoring arbeitet. Also auf jeden Fall Leuten oder Patienten klar macht, dass man den Schmerz dokumentieren muss. Das ist ganz, ganz wichtig. Vor allem einfach, um herauszufinden, wo ist unser Startpunkt und wie können wir weiterarbeiten? Und wie wirkt sich das Training auf die Schmerzen aus, ne? Und also das ist der erste Punkt, der ganz wichtig ist, damit man überhaupt schauen kann, okay, wann können wir in Anführungszeichen in der nächste Phase oder wann können wir einen neuen Stimulus einführen. Und ansonsten relativ pauschal gesagt, wenn man bei den Schmerzen im Alltag unter, sagen wir mal, 4 bis 5 ist, dann kann man meistens auch mit dynamischen Sachen, also mit Heavy Slow Resistance anfangen, wenn man von der ersten Phase ausgeht. Diese isometrische Phase sollte eigentlich nicht so lange dauern, aber kann auch unter Umständen länger dauern. Also ich hatte Leute, die mit denen habe ich das eine Woche gemacht. Das ging so easy, dass wir dann direkt weitergegangen sind. Es gibt Leute, die haben das Ganze 6 Wochen lang gemacht, weil es einfach so schmerzhaft war und man erst mal wirklich finden musste, wo man einsteigt und wie man dann eben weiter progressiert und dass die Schmerzen sich dann langsam gesetzt haben. Also das ist relativ unterschiedlich. Aber ich würde sagen, so zwischen 4 und 5 auf einer NAS, dann kann man meistens mit einer dynamischen Sache anfangen, also in Phase 2 übergehen. Aber auch hier, ich finde, also Heavy Slow Resistance ist eigentlich so dieser Ausdruck, der benutzt wird. Also sprich, es muss ein schweres Gewicht sein, es muss langsam sein. Aber wir wissen mittlerweile auch, dass nicht nur Heavy funktioniert, sondern auch Medium Slow Resistance in Anführungszeichen. Und im Grunde genommen ist es nicht egal, aber es ist für den Startpunkt auch möglich, dynamisch anzufangen. Relativ früh, wenn man halt einfach mit dem Gewicht relativ niedrig einsteigt und sich da dann hocharbeitet, dann hat das natürlich keinen direkten Effekt auf die Struktur der Sehne. Also die Struktur passt jetzt dann logischerweise dadurch nicht so schnell an, weil eine Sehne braucht sehr, sehr viel Zug, damit sie wieder sich in die richtige Richtung anpasst. Aber wenn ich dadurch anfangen kann, relativ früh dynamische Bewegungen in die Reha mit zu integrieren und nicht einfach nur noch da zu sitzen, und am scheiß Beinstrecker 45 Sekunden lang mein Bein oben zu halten, dann ist es für die Psyche und für die Motivation natürlich auch einfach schon mal besser, dass man da quasi in die nächste Phase übergehen kann. Aber natürlich gibt es auch Leute, bei denen muss man einfach relativ lange isometrisch arbeiten, weil es ansonsten einfach deutlich zu früh ist. Ich habe jetzt gerade eine Patientin in der medizinischen Trainingstherapie, die hat, das habe ich auch vorher noch nie erlebt, eine Patella- und Quadrizeps-Tendinopathie. An der gleichen Seite, was ich vorher nie gedacht hätte, dass es das gibt, aber es deutet nichts darauf hin, dass es irgendwas anderes ist. Und die ist, hat, oder bei der ist es so schmerzhaft, dass sie mit 0 Kilo am Beinstrecker das Ganze macht und trotzdem das gerade so an der Grenze ist, ob es zu viel ist. Ne? Also, und da kann man natürlich dann nicht dynamisch anfangen, außer man macht jetzt wirklich ohne Belastung irgendwie einfach nur Beinstrecker oder irgendwas in die Richtung. Selbst Kniebeugen sind da halt auf jeden Fall schon zu viel. Mhm. Deswegen. Und genau, also so, ich würde sagen, um die Frage nochmal ein bisschen zu beantworten, 4 bis 5 auf einer NRS, wenn es darunter fällt, dann kann man dynamisch anfangen mit der zweiten Phase. Und dann wäre man so bei zwischen 2 und 4, das ist aber auch wieder sehr, sehr individuell, je nach Person und Belastbarkeit, kann man anfangen mit Plyometrie. Und auch da kann man ja auch wieder super, super low anfangen, ne? Mit Landungen von einem Stepper runter, von 20 Zentimetern, ne? Solche Sachen. Oder einfach nur abfangen, Ausfallschritten, sowas. Nicht tief runter, sondern erstmal ein bisschen höher im Kniewinkel. Und sich da dann einfach voranarbeiten, um zu schauen, wie das dann reagiert. Und das Wichtigste ist für mich immer, egal was man macht und egal wie man das einteilt, wir fangen relativ klein an mit der Belastung und schauen, wie es reagiert, weil wir brauchen einen Einstiegspunkt. Und wir merken, dass da die Sehne hat gar nicht darauf reagiert, also ist überhaupt nicht ausgeschlagen am nächsten Tag. Dann können wir weitermachen und setzen vielleicht nochmal deutlich einen drauf. Ja? Aber es gibt nichts Beschisseneres für Patienten oder auch für Klienten, je nachdem, mit wem man es zu tun hat, dass man irgendwas Neues mit reinbringt und danach erstmal 3, 4, 5 Tage Schmerzen deutlich erhöht sind. Deswegen versuche ich immer eher einen Schritt zurückzugehen und zu gucken, okay, was ist das Kleinste, mit dem ich anfangen kann? Und dann fange ich damit an und kann mich da von da aus dann hocharbeiten.
Du betonst wirklich die Dokumentation der Schmerzen oder der Reaktion der Leute. Also klein anfangen, egal in welcher Phase wir sind. Du würdest die Phasen auch nicht so streng trennen, da gehe ich voll mit. Also es macht absolut Sinn, auch wenn plyometrisch gearbeitet wird, deshalb nicht das Heavy Slow Resistance Training einfach wegfallen zu lassen. Also die Betroffenen profitieren ja trotzdem noch von einer Sehne, die sich umbaut, die stärker wird, die besser versorgt ist. Ich mache auch die Erfahrung, dass teilweise, wenn sie weit genug sind, dass die Leute sogar eine Schmerzdämpfung erfahren irgendwann durch das Training. Also, dass wenn sie einen schlechteren Tag hatten, da sind die schon weit, aber die vertragen dann auch ein sehr schweres Training häufig irgendwann sehr, sehr gut und empfinden das sogar an einem gewissen Punkt auch als schmerzlindernd.
Absolut, absolut.
Davon kann man natürlich profitieren, wenn es irgendwann einfach immer schneller wird und irgendwann auch sportartspezifisch wird. Da, denke ich, ist dann weiterhin auch das Fundament. Und du betonst es ist wichtig dabei immer wieder auch den Blick drauf zu haben, wie geht es den Leuten damit. Also mit einer Schmerzskala, am besten mit irgendeiner Art von Assessment, also ein Tagebuch, wie auch immer, aber es sollte irgendwo dokumentiert sein, damit man den Blick drauf hat.
Ja, definitiv.
Da würde ich auch jetzt gern mal so einen Kontrast ziehen. Also gerade in der Physiotherapie sieht die Herangehensweise ja häufig anders aus. Also speziell bei sehr, sehr stark betroffenen Sehnen kommt ja immer wieder so eine Argumentation, ja, da sollte der Muskel erstmal entspannt werden oder die Faszien, die in dem Bereich liegen, was auch immer, da wird das Ganze dann manuell bearbeitet oder Querfriktionen werden auf die Sehne gebracht. Die Frage ist, macht das überhaupt Sinn oder machen wir da möglicherweise Dinge schlechter, wenn wir der Sehne gar nicht das geben, was sie physiologisch brauchen würde. Erlebst du diese Kontraste? Also ich meine, du hast vorhin den Fußballer beschrieben, der sogar an den Zähnen dann behandelt wurde. Das ist ja teilweise schon heftig. Ja, wie erlebst absolut. Du die klassische Herangehensweise bei Sehnenproblematiken?
Ja, also grundsätzlich muss ich erstmal sagen, dass die Leute, die ja zu mir kommen oder meine Klienten werden, dass die ja schon durch die Physiotherapie und die Ärzte durchgefallen sind. Ne? Also das nicht als, um das als allgemeinen Vorwurf zu machen, weil ich weiß, dass es genug Physios gibt, die das auch gut machen und die ganzen Leute, die da erfolgreich sind, die kommen natürlich nicht zu mir. Das ist ja klar. Das heißt, ich bekomme schon mal eher die härteren Fälle, beziehungsweise diejenigen, die vielleicht auch einfach an keine guten Ärzte oder keine guten Therapeuten gekommen sind. Aber ich finde, für einen Patienten ist erstmal grundlegend eine relativ simple Sache gesagt. Bei vielen Verletzungen oder bei Pathologien insgesamt ist es häufig ein bisschen unklar, was jetzt gut ist und was schlecht ist, also was man machen kann, was man nicht machen kann. Und bei Tendinopathien ist es eigentlich super straight. Man kann sagen, wenn du irgendeine Intervention machst und es geht dir prinzipiell danach besser, vielleicht nicht unbedingt am nächsten Tag, weil wir wissen ja auch, wenn wir trainieren und dann vielleicht einen Tag lang Schmerzen haben, dann ist das prinzipiell trotzdem okay und vielleicht sogar gut. Aber prinzipiell alles, was passive Maßnahmen angeht, das, was Linderung bringt und es gut tut, das kann man auch auf jeden Fall weitermachen. Und wenn es jemand ist, dem Querfriktion an der Sehne gut tut, dann würde ich auch nie dagegen argumentieren. Nur, jetzt hast du es natürlich ja das Beispiel ja nicht umsonst mitgebracht, in den allermeisten Fällen, und ich habe, glaube ich, noch nie jemanden erlebt, der zu mir gekommen ist und gesagt hat, ey, ich war beim Physio, der hat Querfriktion gemacht an meiner Patella oder an der Achillessehne und danach hat es sich viel, viel besser angefühlt. Sondern normalerweise immer, ja, das war super schmerzhaft oder ich wäre immer am liebsten in die Gurgel gesprungen. Also ich kann sagen, wenn ich zu dir gekommen wäre und mit meiner Patellasehne im Akutstadium und du hättest angefangen mit Querfriktion, dann hätte ich dir wahrscheinlich einfach aus Reflex den Kopf weggetreten. Einfach, um es mal ganz, ganz simpel zu sagen. Und da kann man auch deutlich mehr kaputt machen. Also kaputt in Anführungszeichen im Sinne von, dass man es sensibilisiert, weil die Sehne ja, also gerade bei einer Tendinopathie ja sehr, sehr starker Druckschmerz meistens da ist. Und wenn man dann eben noch anfängt, die Sehne zu irritieren durch eine Querfriktion, dann führt es meistens dazu, dass die Schmerzen einfach deutlich erhöht sind und man keine Heilungsprozesse oder irgendwas in die Richtung in Gang setzt. Weil wir wissen ja auch, dass wenn man, dass es gar nicht darum geht, dass das Gewebe an sich sozusagen heilt. Ne? Weil wir wissen ja, auch nach erfolgreicher Therapie gibt es ja mittlerweile einen Haufen Untersuchungen, die zeigen, wenn man MRT vorher macht und ein MRT nach der Therapie macht und die Schmerzen sind auf einer NRS von 7 auf 2 oder 3 runtergegangen, so sieht die Sehne trotzdem genau gleich aus. Und sprich, es geht nicht so sehr um einen Heilungsprozess, weil wir nicht mal wissen, ob dieses pathologische Gewebe, also dieses Gewebe in der Sehne, das nicht mehr funktionsfähig ist, in Anführungszeichen, ob es darum geht, das wieder zu heilen, also dass das wieder funktionsfähig wird. Dementsprechend ist der Fokus auf diese Therapien eigentlich auch völliger Quatsch. Und es geht mehr darum, wie man mit dem Mensch, mit dem Patienten eben arbeitet, um eben es zu schaffen, die Schmerzen wieder runterzubringen. Und da habe ich, klar, also die Leute, die meisten Leute, die zu mir kommen, die haben super viele Interventionen passiver Art irgendwie gemacht. Und manche Sachen davon sind ja, wie gesagt, auf jeden Fall auch sinnvoll im Sinne von zusätzlich. Also sprich Massage, also nicht von der Sehne, sondern von der Muskulatur außenrum, wenn es jetzt die Patellasehne ist, also vom Quadrizeps oder eben bei der Achillessehne von der Wadenmuskulatur. Das kann definitiv zusätzlich sinnvoll sein. Und es kann auch als für Physiotherapeuten super sinnvoll sein, das am Anfang der Session zu machen, damit vielleicht, wenn es so ist, der Zug ein bisschen rausgeht aus der Sehne, der gefühlte Zug, und dann man danach sozusagen das wieder als Toröffner nimmt, um dann eben aktiv zu werden und tatsächlich das Widerstandstraining zu machen, was einen wirklich weiterbringt. Aber ich erfahre es halt so, dass meistens eher so ist, dass halt der Fokus zu entweder 100% oder zumindest zum sehr, sehr großen Teil auf den passiven Maßnahmen liegt, wie also nahezu alle meiner Klienten hatten Stoßwellentherapie, hatten Eigenbluttherapie, hatten teilweise Cortison-Injektionen oder Hyaluron-Injektionen, also zumindest bei Cortison weiß man mittlerweile, dass das absolut nicht sinnvoll ist für Tendinopathien, beziehungsweise für die Sehnengesundheit an sich. Und Elektrotherapie, das Verrückteste, was ich sonst bis jetzt gehört habe, waren Blutegeltherapie. Also da gibt es unendlich viel.
Matrix-Therapie gibt es auch noch.
Okay, die hatte ich tatsächlich noch nicht.
Nicht schlimm.
Aber ja, da gibt es unendlich viele und der Fokus ist einfach der falsche. Ne? Also es im Prinzip sagen auch alle Experten zu dem Thema, wenn dir Foam Rolling zusätzlich gut tut, dann mach das. Wenn dir denen zusätzlich gut tut, dann mach das. Ist vollkommen okay. Aber das Wichtigste ist, dass du die Sehne trainierst, egal welches jetzt ist, meist im Unterkörper, ne? Also Patella- und Achillessehne zumindest. Es ist wichtig, die Sehne zu trainieren und das Ganze progressiv zu gestalten. Das heißt, immer ein bisschen mehr zu machen, immer das Gewicht langsam zu erhöhen, die Geschwindigkeit auch irgendwann langsam zu erhöhen, dass man wieder zu einer Belastbarkeit hinkommt. Und alle passiven Maßnahmen dazu können das Ganze ein bisschen verbessern. Aber wenn sie, aber man muss es ausprobieren, ob sie das Ganze tun. Weil manche Leute haben durch Foam Rolling wirklich das Gefühl, dass die Spannung auf die Sehne nachlässt und es dadurch einfach insgesamt schmerzfrei wird, dann kann man das dem Patienten auch einfach weiterhin so mitgeben, auf jeden Fall, nur halt eben nicht direkt auf die Sehne. Oder eben, wenn eine Stoßwellentherapie zusätzlich hilft, die Schmerzen ein bisschen zu drücken, dann ist das auch vollkommen okay, dann kann man das auch probieren. Aber das Wichtigste ist halt, dass man den Fokus auf das Aktive nicht verliert, weil das ist das Hauptmanko, was ich sehe, vor allem jetzt, sagen wir mal, eher vom Arzt und Physio zusammen. Bei Physios, die aktiv arbeiten, gibt es dann auch noch so ein paar Sachen, über die können wir ja vielleicht gleich nochmal sprechen, die ich meistens sehe. Aber das ist so der Hauptfehler, den die meisten machen.
Der Fokus geht bei vielen verloren. Es wird dann rein auf eine Maßnahme sich beschränkt, auf das Spannung reduzieren, auf einen bestimmten Pathomechanismus. Und man verliert die Lösung aus den Augen. Nämlich, dass es darum geht, die Sehne wieder belastbar zu machen. Ich meine, ich glaube, Adam Meekins hatte das vor Jahren mal gepostet, so als bildliche Darstellung, die Donut-Methode. Das heißt, du hast einen Donut, in der Mitte hast du ein Loch, da ist quasi die Sehne nicht mehr belastbar oder nicht mehr so. Und es geht gar nicht darum, sich auf dieses Loch zu konzentrieren, sondern eben darum, den ganzen Rest zu sehen, den Donut außenrum, da wo die Substanz ist. Wenn wir die stärken, also die Sehne, die noch da ist und die noch belastbar ist, dann können wir einen besseren Erfolg erzielen. Da ist es gar nicht so wichtig, diesen Mittelteil, der vielleicht sowieso nicht mehr regenerieren kann, zu sehen.
Absolut.
Was den Leuten gut tut, das ist meistens auch erstmal gut. Du hast es erwähnt, da kann man bei Cortison-Injektionen sicherlich ein großes Aber davor setzen. Die tun auch erstmal gut. Wir wissen allerdings, dass es für die langfristige, auch nicht immer, richtig. Wir wissen, dass das für die langfristige Prognose nicht gut ist und generell für die Sehnengesundheit nicht optimal ist, mit Cortison daran zu gehen. Also wenn ihr nicht gerade ein Champions League-Finale nächste Woche gewinnen müsst, da denke ich, könnte man sogar vielleicht mal ein Auge zudrücken. Aber selbst da würde ich mir das überlegen. Aber ansonsten, wenn es darum geht, langfristig gesund zu bleiben und gesund zu werden, sollte man sich so eine Injektion wirklich gut überlegen. Der Fokus muss aktiv sein und die Sehne belastbar machen. Hast du Tools oder nutzt du gewisse Tools, um die Belastung zu steigern? Du hast gerade vor allem den Schmerz immer als Monitoring-Möglichkeit gesehen. Nutzt du da noch andere Dinge, also eine Belastbarkeitsskala oder Ähnliches? Oder würdest du in dem Bereich eher beim Schmerz bleiben?
Dadurch, dass der Schmerz halt das absolut vorherrschende Aspekt ist, ist das für mich auch das Wichtigste, weil alles andere geht mit. Wir haben ja bei einer Tendinopathie, zumindest bei der Patella- und der Achillessehne, nicht nur jetzt einen Schmerz, sondern eben auch meistens noch einen Kraft- und einen Funktionsverlust. Also nicht zwangsläufig, aber meistens wird ja durch den Schmerz die Kraft deutlich inhibiert. Das habe ich bei mir selber zum Beispiel super krass erlebt, dass ich, da ist es von der einen Woche auf die andere Woche, ist es super viel besser geworden. Manchmal passiert das, ne? Wir wissen, eine Reha läuft nie linear und manchmal stagniert man super lang und dann auf einmal kommt eine krasse Treppenstufe und es wird auf einmal viel, viel besser. Und ich habe, glaube ich, vorher beim Beinstrecker war ich bei irgendwie 37 Kilo oder irgendwie sowas für meinen Heavy Slow Resistance und dann ist es von der einen Woche auf die nächste Woche ist es super viel besser geworden und auf einmal konnte ich 45 machen. Und die 37 waren schon auch am Limit mehr oder weniger und ein bisschen schmerzhaft und dann auf einmal konnte ich 45 machen die Woche drauf, weil es einfach viel weniger schmerzhaft war. Also sprich, wir haben ja in den meisten Fällen eben so eine Inhibition der Kraft und eben meistens auch, was die Funktion angeht, sprich die Ansteuerung. Leute haben das Gefühl, dass das Knie häufiger mal wegknickt, einfach so beim Spazierengehen oder wenn sie eine Treppenstufe nehmen oder sowas, also dass der in Anführungszeichen der Quad nicht anspringt sozusagen, ne, und einfach nicht, nicht direkt reagiert und einfach ja nicht angesteuert wird. Aber das zu messen ist halt super, super schwer, denke ich, und ist, denke ich, auch nicht zwangsläufig notwendig, weil es ist, bis jetzt habe ich es immer so erlebt, also wirklich immer, dass wenn die Schmerzen besser geworden sind, dass auch die alle anderen Faktoren außenrum besser werden. Also sprich, wenn der Schmerz runtergeht, setzt man mehr Kraft frei und kann sich besser steigern. Wenn mehr Kraft da ist, dann kommt auch die Funktion wieder deutlich wieder zurück. Aber natürlich muss man das Ganze auch mit trainieren. Also jetzt die ganze Zeit nur am Beinstrecker zu sitzen, bringt einen, was die Kraft angeht, natürlich weiter und vielleicht auch was die Schmerzen angeht, definitiv. Aber wenn es darum geht, dass es jemand ist, der in Spielsport wieder zurück will, dann natürlich muss man auch wieder in Bewegungen reingehen, die da in dem Sport eben auch passieren, damit man eben auch wieder eine gewisse Ansteuerung hinkriegt und eine gewisse Funktion wieder, wieder etabliert. Und aber wie gesagt, ich habe eigentlich immer die Erfahrung gemacht, dass sobald der Schmerz runtergeht, alle anderen Faktoren eben auch mitgehen. Deswegen fokussiere ich mich auf jeden Fall hauptsächlich darauf. Aber im Monitoring versuche ich natürlich trotzdem, also ich habe eigentlich immer eine Spalte mit dem Schmerztest an sich. Bei einer Patellatendinopathie lasse ich eben meistens diesen klassischen Single-Leg-Decline-Board-Squat machen, also eine Kniebeuge auf einer schiefen Ebene oder auf einem Keil, mit aufrechtem Oberkörper das Knie möglichst weit nach vorne schieben, so bis 90 Grad runter, 2 bis 3 Wiederholungen, um das Ganze einzuordnen. Bei Achillessehne ist unterschiedlich, je nachdem, in welchem Stadion die Leute sind, entweder so einen kleinen Hopp-Test, also einfach quasi hüpfen auf dem Knöchel, oder wenn es sehr, sehr stark ist, dann auch einfach nur ein exzentrisches Wadenheben quasi einbeinig an der Treppenstufe oder irgendwas, wenn das einfach noch dazu führt, dass die Schmerzen stark getriggert werden. Aber dann habe ich immer noch eine Spalte mit Schmerzen im Alltag, weil das auch, also das habe ich einfach irgendwann die Erfahrung gemacht, dass es manche Leute gibt, bei denen korreliert das super stark und sobald die Schmerzen insgesamt beim Schmerztest besser werden, ist auch im Alltag genauso im gleichen Maße besser. Dann habe ich aber auch die Erfahrung gemacht, dass es manche Leute gibt, die bei denen der Schmerztest zwar besser wird, aber im Alltag trotzdem noch sehr, sehr präsent war, und sich das Ganze so ein bisschen hin und her geswitcht hat. Deswegen habe ich da angefangen, das auch noch mit zu tracken oder mit tracken zu lassen, um so eine Art Mittelwert zu bilden, ohne dass man da jetzt irgendwie einen spezifischen Test hat. Aber muss ja natürlich auch sagen, Schmerzen sind subjektiv und wenn die Leute verstehen, dass es egal ist, ob ihre Schmerz-NRS 3 die gleiche ist wie bei jemand anderem oder bei ein anderer würde eine 7 ankreuzen, ist eigentlich irrelevant, weil es geht ja um den individuellen Fortschritt und um den das individuelle Empfinden. Deswegen ist es vollkommen egal, wie das aussieht. Genau, also deswegen habe ich Schmerz im Alltag noch mit drin und dann versuche ich natürlich auch noch Parameter zu erfassen wie Stress, wie Schlaf, also Schlafqualität, Schlafquantität und sowas wie Laune meistens eben auch noch, weil das zwar meistens nicht so einen krassen Einfluss hat wie jetzt bei anderen Sachen, wie jetzt, was ich, unspezifische Rückenschmerzen oder Bandscheiben oder was auch immer irgendwie in die Richtung oder Verspannungen, was auch immer es da gibt, aber es hat trotzdem auch einen Einfluss und beim einen mehr und beim anderen weniger, aber das muss man eben dann, deswegen lasse ich es immer mit erfassen und schaue dann eben drauf, ob es eine Rolle spielt oder nicht.
Da ist was dabei. Ich freue mich immer, wenn ich in den Folgen was Neues lernen kann. Und das gefällt mir unglaublich gut, den Provokationstest und den Alltagsschmerz separat zu erfassen. Das finde ich klasse. Da denke ich, habe ich direkt den ein oder anderen Patienten in der Vergangenheit so im Kopf, wo das sicher auch mir geholfen hätte, Dinge noch besser auch erklären zu können oder gezielter anzugehen. Also ich meine, wie du sagst, wenn es stark korreliert, super, dann würde theoretisch eins davon reichen. Aber so den Unterschied zu sehen, das kann super sein. Und gerade wenn dann Schlaf, Stress, Stimmung negativ sind und auch der Alltagsschmerz entsprechend schlechter, dann lässt sich da auch ein Zusammenhang finden. Und absolut. Andererseits, wenn du beim Provokationstest eine Verbesserung erreichst, im Alltag noch nicht so sehr, dann ist zumindest der Kontrollverlust bei den Betroffenen nicht mehr so groß. Also die Patientinnen und Patienten sehen dann zumindest, hey, ich habe hier bei der Belastung einen Einfluss, ich bin nicht komplett hilflos und auch das kann ein Vorteil sein.
Definitiv. Also, und das kann uns ja auch einfach so ein bisschen Hinweis darauf geben, dass die Szene an sich schon unter Belastung belastbarer geworden ist und einfach mehr Schmerz toleriert oder beziehungsweise weniger Schmerz auslöst, so rum. Aber das vielleicht auch, und das ist gerade bei Achillessehnentendinopathien super, super wichtig, dass der Alltag vielleicht doch einfach einen relativ großen Einfluss darauf hat insgesamt und dass sich gerade bei einer anderen Seniopathie der Achillessehne einfach nur, wie viel man sich am Tag bewegt, wie viel man läuft, einfach teilweise einen deutlich größeren Einfluss haben kann als das Training. Mhm. Und dementsprechend dann es dann sein kann, dass der oder diejenige vielleicht über den Tag hinweg deutlich mehr Schmerzen haben als jetzt beim Provokationstest. Aber ja, auch da wieder kann es genau andersrum sein. Also gerade bei der Achillessehne, dieser starke Anlaufschmerz, den die meisten ja morgens haben, je nachdem, wie stark sie vorangeschritten sind oder wie stark die Schmerzen insgesamt sind, dann die Schmerzen während der Belastung und die Schmerzen im Alltag, das sind drei Parameter, die teilweise super unterschiedlich sein können. Ja. Also ich hatte Leute, die haben mir gesagt, ich habe morgens eigentlich gar nichts. Also klar, es fühlt sich ein bisschen steifer an. Dann mache ich ein bisschen mein exzentrisches Wadenheben und danach ist es wieder, fühlt sich eigentlich ganz gut an. Aber sobald ich joggen gehe, laufe ich 200 Meter und habe danach direkt Schmerzen. Und den ganzen restlichen Tag auch Schmerzen. Und dann hat man andere Leute, die sagen, hey, morgens, wenn ich aufstehe, ich kann meinen Fuß erstmal nicht mehr bewegen, ich muss erstmal im Bett einfach Plantarflexion und Extension einfach die ganze Zeit hin und her machen für 30, 40 Wiederholungen. Dann kann ich erst aufstehen, kann meinen Fuß durchbewegen, kann langsam das Gewicht draufbringen, weil ich so starke Schmerzen habe. Aber ich kann 20 Kilometer Rad fahren. Ja, und das ist auch nicht immer 1:1 und korreliert super gut. Und da muss man halt eben auch darauf eingehen. Deswegen finde ich es dann wichtig oder habe ich dann irgendwann gesagt, okay, ich muss das einfach separat erfassen.
Ja, finde ich wirklich super. Also das ist was, das werde ich vielleicht genauso auch übernehmen bei dem einen oder anderen. Also ich meine, man erfragt das schon, also das tue ich auf jeden Fall. Aber meistens findet man so einen Parameter, an dem man sich dann orientiert. Und ja, das finde ich klasse. Also das nehme ich direkt mit, das freut mich. Ja, darum dreht sich es erstmal. Also genau im Blick haben, was ist hier los. Also was hat dieser Mensch, wann hat der Probleme, wann werden die stärker, wann werden die besser, und das auch wirklich erfassen. Und das, es kann eben sehr, sehr verschiedene Ausprägungen haben. Ich denke da an einen Patienten, den ich vor kurzem hatte, der im Außendienst arbeitet und der beim Gasgeben, beim Autofahren Probleme hatte. Und wenn du halt 4 bis 6 Stunden jeden Tag im Auto hockst, dann wird es irgendwann einfach echt fies. Und
absolut,
entsprechend war das auch bei ihm. Und da war es definitiv so, dass wir das relativ schnell verbessern konnten unter Belastung. Im Alltag aber noch nicht so viel ging. Also man muss es schon dann unterscheiden, und da hilft es sehr, wenn man es wirklich auch so im Detail festhält. Das finde ich wichtig. Und da wird auch schnell klar.
Sorry. Ja,
sprich. Alles gut. Da wird halt auch schnell klar, wo muss ich noch arbeiten. Also, weil es kann ja sein, dass ich in der Praxis schon die Verbesserung sehe, aber tatsächlich das, was sein Problem ist, noch gar nicht so richtig besser wird.
Genau, also da gibt es halt einfach wirklich unterschiedliche Kapazitäten, was das angeht. Also es kann sein, dass jemand die Kraft und die Toleranz hat, bei einem relativ, also wirklich bei einem Heavy Load für sich oder eben auch absolut gesehen keine oder nahezu keine Schmerzen hat. Aber dann, sobald es irgendwie der Umfang erhöht wird, sprich wie jetzt beim Joggen zum Beispiel oder eben beim Laufen oder eben, wie du jetzt sagst, bei jemandem, der lange im Auto sitzt und dabei einfach den Fuß quasi die ganze Zeit immer wieder strecken und ranziehen muss, dass das einfach dann in dem Umfang zu Schmerzen führt. Und dann muss man sich natürlich überlegen, okay, wie gestalte ich auch eben meine Therapie oder mein Training so, dass das Ganze adressiert wird. Sprich, natürlich ist es erstmal wichtig, auf jeden Fall wieder Kraft reinzukriegen, um die Schmerzen zu reduzieren. Oder ne, das ist ja auch, die Verbindung ist ja auch immer mal so. Aber das ist zumindest ein wichtiger Faktor, ne, in den meisten Fällen, also die Kraft wieder natürlich hochzubringen. Aber dann kann es eben halt auch bei dem einen viel, viel wichtiger sein, mehr Kapazität zu schaffen, indem man dann zum Beispiel eben mehr Kraftausdauer ins Training einbringt oder eben direkt viel, viel schneller Fokus auf Wert legt auf zum Beispiel Joggen oder Laufen oder irgendwas in die Richtung. Und beim anderen vielleicht eher mit Sprüngen und explosiveren Sachen arbeitet, weil da quasi der Flaschenhals ist. Und das ist halt einfach sehr, sehr unterschiedlich. Also das, was ich mittlerweile gelernt habe bei Tendinopathien, ist einfach, dass es grundlegend natürlich immer das Gleiche ist, in Anführungszeichen, aber es gibt einfach sehr, sehr viele kleine Nuancen, die dazu führen, dass man entweder weiterkommt, stagniert oder das Ganze eben auch unter Umständen schlechter wird. Und das können alle Parameter sein. Es kann der Alltag sein, gerade bei den Achillestendinopathien habe ich das jetzt mehrfach erlebt, dass der Alltag einfach einen viel, viel größeren Impact hat als alles, was wir im Training gemacht haben. Dann kann es sein, eben, dass es die Kraft ist. Es kann sein, dass es der Umfang ist. Es kann an vielen, vielen Parametern liegen. Und man muss halt eben versuchen, möglichst viel auch über den Patienten oder die Patientin herauszufinden, um zu schauen, eben, wie du es jetzt gesagt hast, was ist wirklich das Hauptproblem, nicht nur rein körperlich, sondern eben auch psychisch. Ja? Weil das spielt eine riesen, riesen, riesen große Rolle.
Ja, definitiv. Also ein Thema, das mir da häufig begegnet, ist das Thema Angst. Also gerade bei Achillessehnengeschichten ist häufig im Raum, ja, kann die reißen, wie ist das denn, wenn ich die jetzt so schwer belaste beim Training, passiert da nichts. Also der klassische Umgang, den ich bei Kolleginnen und Kollegen, aber häufig auch von den Laien, also von den Betroffenen selbst erlebe, ist so, ja, ich mach mal lieber weniger Gewicht und dafür mehr Wiederholungen. Idealerweise kommt dann noch mehr Volumen dabei raus und dann werden die Probleme mit der Zeit immer schlimmer. Der Gedanke ist dann, ah, ich mache immer noch zu viel Gewicht, dann reduzieren die nochmal. Am Ende sind die bei der Hälfte von dem, was sie vorher an Intensität gemacht haben und bei 15 bis 30 Wiederholungen manchmal. Und es wird überhaupt nicht besser, sondern teilweise dann immer schlimmer. Und obendrauf bleiben die dann aber noch im Fußballtraining, im Footballtraining, wie auch immer, bleiben die dabei, da beißen die dann irgendwie durch. Und es kommt halt nicht dazu, dass es besser wird. Und da ist eben noch ein anderer Punkt. Wir haben gerade sehr viel über das gesprochen, was so in der Praxis oder im Studio passiert. Allerdings das Belastungsmanagement passiert ja ganz viel nicht bei uns, sondern außerhalb. Also die Betroffenen haben ja eine gewisse Alltagsbelastung oder häufig auch eine sportliche Belastung. Und die sollte unter Umständen dann auch angepasst werden. Das ist für mich teilweise die größte Kunst. Einerseits Thema Angst. Die Leute gehen direkt auf Null oder meinen, dass sie das tun. Und andererseits wird dann aber trotzdem wieder hochbelastet in Situationen, wo sich viele gar nicht bewusst sind, wie stark die Belastung für die Sehne dabei ist und wie wenig Trainingsreiz oder brauchbarer Reiz dabei entsteht. Wie gehst du ans Belastungsmanagement ran?
Ja, super, super wichtiger Faktor. Deswegen ist das, was ich ja mit den Klienten auch mache, ist ein großer Teil Education einfach. Also sprich, ich habe mit jedem Klienten einen wöchentlichen Zoom-Call, der zwischen bei manchen 10, aber meistens eher so Richtung 45 bis 60 Minuten geht und wo wir eben versuchen, genau das herauszufinden. Zum einen eben, welche Ursachen es haben kann, dass die Schmerzen teilweise höher gehen und manchmal weiter runter, aber eben auch mit dem Hintergrund, dass ich versuche, den Klienten beizubringen, dass die Schmerzen auch mal höher gehen können und wir nicht wissen, warum. Also, dass ich versuche, immer sehr, sehr transparent zu sein, weil das ist genau das Gegenteil von dem, was meistens von Ärzten gemacht wird, dass eben gesagt wird, das liegt genau da dran und das liegt genau da dran.
Und Physios.
Und Physios, genau. Also ja, sei es Überpronation oder Beckenschiefstellung oder Beinlängendifferenz oder Verkürzungen hinten vorne, oben, unten. Da werden immer viele Sachen dafür verantwortlich gemacht. Und ja, also wichtig ist erstmal herauszufinden, welche Faktoren dafür sorgen, dass die Schmerzen eben in die eine oder in die andere Richtung tendieren. Und dann eben für ein Verständnis zu sorgen, dass es wichtig ist, erstmal den Teil zu reduzieren, also gerade beim Alltag zum Beispiel, die Belastung da zu reduzieren, damit wir das später wieder erhöhen können. Ja, das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig und ich sage das auch immer, immer, immer dazu, dass die Leute gar nicht erst in diese Angst, in diese Vermeidung kommen und in Angst und Angstverhalten und sagen, hey, ich kann jetzt nicht mehr das machen oder ich kann jetzt nicht mehr das machen, weil das führt dazu, dass ich Schmerzen habe, sondern ich sage immer dazu, hey, wenn wir das jetzt erstmal reduzieren, dann nur, damit wir ein gutes Einstiegslevel haben und von da aus uns dann wieder hocharbeiten können, damit du genau das irgendwann wieder machen kannst, nur halt eben schmerzfrei. Und dafür ist es jetzt wichtig, dass wir die Belastung reduzieren. Und das kann ja, wie gesagt, sein, egal was es ist. Ne? Also es kann sein, spazieren gehen mit dem Hund, was man irgendwie eine Zeit lang, oder was man super, super viel macht. Es kann Schritte allgemein im Alltag sein. Es kann sein, dass man irgendwie weiß ich nicht, super viele Treppen läuft und so weiter. Was auch immer es ist, man muss versuchen, es irgendwie zu identifizieren. Und da ist es einfach wichtig, mit den Patienten über den Alltag zu sprechen und zu schauen, okay, was hat man denn so gemacht? Ne? Deswegen ist eine Spalte in meinem Monitoring auch immer quasi eine Bemerkung oder eine Notiz, wo sie zum einen eintragen, was für ein Training sie gemacht haben, aber auch, wenn sie irgendwas, ich sag mal, Spezielles hatten, was ich wir waren am Wochenende eine Freundin besuchen in Berlin und haben Sightseeing gemacht und ich hatte 20.000 Schritte an zwei Tagen hintereinander. Am Montag war der Schmerz auf einmal bei 5, vorher bei 2. Ne? Und meine Klienten sind da eigentlich immer irgendwann so weit, dass sie Zusammenhänge verstehen und auch herausfinden können und identifizieren können, was ist dafür verantwortlich, dass es jetzt eben gerade nach oben gegangen ist oder nach unten gegangen ist. Das ist eine, und weil du es jetzt gerade angesprochen hast mit der Angst und dem Abriss, gerade bei der Achillessehne natürlich, bei der Patella hatte zum Glück eigentlich niemand Angst davor, Wobei ich jetzt auch tatsächlich schon, glaube ich, 4, 5 Leute mich kontaktiert hatten, die tatsächlich auch einen Patellaabriss hatten. Auch teilweise Sachen, wo du auch gedacht hast, okay, das kann, das sowas gibt es nur im Märchen. Aber gerade bei der Achillessehne haben da natürlich einige Leute Angst vor. Und ich finde es geil, dass du das Beispiel mit den Fußballern oder Footballern angesprochen hast, die dann eben meistens ja auch noch ohne Gewicht Wadenheben machen und dann eben aber genau, ne, 3x15 am Tag, 3x15 dreimal am Tag so rum und das Volumen insgesamt einfach viel zu hoch ist und sie dadurch nicht weiterkommen, aber gleichzeitig die Intensität viel zu niedrig ist und es entweder stagniert oder eben unter Umständen sogar schlechter wird. Und das Eigentliche, was sie eigentlich machen müssten, wäre Fußball reduzieren oder Football reduzieren und eher dreimal die Woche, dafür aber eben heavy-slow trainieren, also sprich mit hohem Gewicht, hoher Intensität, weil die ja schon einfach ein gewisses Kraftlevel haben und meistens ja eben diese 3x15 Wadenheben oder 3x12 oder 3x10, das sitzen ja auf der linken Arschbacke ab, ne? Und haben ja viel, viel mehr Kraft eigentlich. Wenn es nicht so ist, dann klar, dann wäre das vielleicht auch ein Einstieg, aber in den meisten Fällen schaffen sie das ja locker, weil ich meine, wenn du sprinten kannst, wenn du Richtungswechsel machen kannst, wenn du alles machen kannst, dann ist deine Kraft als Athlet normalerweise so hoch, als dass du diese Sachen definitiv hinkriegst und dann ist die Intensität von solchen Übungen einfach viel zu gering und das ist der Hauptfehler, den ich sehe, entweder Underloading oder Overloading, also sprich, wenn ein Therapeut schon exzentrisches Training macht, in den meisten Fällen ist es ja exzentrisches Training, ich würde immer konzentrisch-exzentrisch arbeiten, weil wir haben alle Bewegungen, die wir machen, sind konzentrisch und der einzige Grund, weswegen wir exzentrisch machen, ist, dass wir denken, dass sich denen besser anfühlt und dass exzentrisches Training halt besser erforscht ist. Punkt. So. Deswegen würde ich immer gucken, dass man konzentrisch-exzentrisch arbeitet. Aber was ja eben meistens passiert ist, entweder es wird nur so ein Protokoll an der Treppenstufe gemacht, gerade bei der Achillessehne, was einfach dazu führt, dass es halt in den meisten Fällen viel zu wenig Belastung ist und es einfach nicht weitergeht und die Leute nicht vorankommen und es über mehrere Monate einfach nicht progressiert wird, was ich völlig irrsinnig finde, aber okay. Mhm. Oder eben, dass jemand, der sehr, sehr starke Schmerzen hat, gerade zum Beispiel mit einer Ansatztendinopathie an der Achillessehne, diese Übung bekommt und es dadurch deutlich, deutlich schlimmer wird, weil es einfach, wenn wir uns einen Strahl vorstellen und ganz links quasi einfach nur stehen wäre und ganz rechts, Boundings oder Sprint, also eine super hohe Belastung, egal ob es jetzt die Patella oder die Achillessehne ist, dann steigt man mit so einer Übung wie mit dem exzentrischen Wadenheben oder eben auch eine klassische Übung für die Patellasehne, diese einbeinige Kniebeuge auf einem Keil exzentrisch, dann steigt man da halt auf in der Mitte ein sozusagen oder bei einem Drittel vor links, aber es ist halt unter Umständen für jemanden deutlich, deutlich zu viel und deutlich zu provokant und das merkt man ja relativ simpel damit, dass man das Training macht und dann 2, 3 Tage lang Schmerzen hat. Mhm. Ja, oder eben das Training am besten noch jeden Tag macht und sich wundert, weswegen man nach 2 Wochen mehr Schmerzen hat. Deswegen meine ich, ist es so wichtig, einen Einstiegspunkt zu finden und das Ganze eben unter Umständen zurück zu progressieren und weiter unten anzufangen, damit man sich steigern kann, weil steigern kann man sich immer noch, das ist ja kein Problem, aber wenn man zu viel macht, dann ist es halt immer schwer, natürlich auch, was die Compliance mit dem Patienten angeht, weil wenn ich dir sage, jo, mach mal bitte jeden Tag 3x15 Wadenheben an der Treppenstufe einbeinig, dann machst du das Ganze und hast dann am nächsten Tag aber mehr Schmerzen, am übernächsten Tag nochmal mehr Schmerzen, dann kommst du das nächste Mal zu mir und sagst, ey, was soll die Scheiße, das hat es ja nochmal deutlich schlimmer gemacht und dann vertraut man dir ja auch deutlich weniger als Therapeut. Und deswegen gilt es ganz wichtig herauszufinden, wie belastbar ist derjenige zurzeit. Das kann man ja, also gerade du als Physio oder beziehungsweise ihr als Zuhörer, als Physios, könnt es ja super simpel machen in der Praxis. Einfach mit erstmal mit Wadenheben vom Boden aus anfangen, beidbeinig, wenn das super easy toleriert wird, einbeinig anfangen und auch da wieder gucken, es gibt einen Unterschied zwischen dem Schmerz während der Belastung und dem Schmerz, der danach auftritt, weil bei manchen ist es während der Belastung stark, bei manchen ist es erst am nächsten Tag kommt das Ganze, aber deswegen ist es wichtig, so ein 24-Stunden-Fenster zu machen und dann die Leute einfach aufzuklären, zu sagen, okay, wir haben jetzt, was weiß ich, 4x15 Wadenheben beidbeinig im Stehen gemacht, vom Boden aus. Wenn du jetzt morgen überhaupt gar nichts spürst, also weder positiv noch negativ, dann geh das nächste Mal an der Treppenstufe, mach das mal beidbeinig. Und wenn du dann immer noch nichts spürst, weder positiv noch negativ, dann kannst du es mal einbeinig probieren. Und wenn du dann merkst, ah, okay, da reagiert jetzt was, dann ist das unser Einstiegspunkt und dann fangen wir damit an. Beim nächsten Mal nimmst du ein Kilo dazu oder eine Wasserflasche in den Rucksack hinten drauf und dann zwei Wasserflaschen und so arbeitest du dich voran. Und dann kann man das Ganze eben halt steigern. Und auf der anderen Seite eben Leute, die das Ganze underloaden, also gerade Athleten, man braucht einfach super viel Belastung. Wenn man sich überlegt, dass beim Joggen oder beim Sprinten Kräfte auf die Achillessehne lasten von 3-, 4-, 5-, 6-fachem Körpergewicht mit jedem Schritt oder mit jedem Sprung, dann ist halt Wadenheben ohne Zusatzgewicht mit dem eigenen Körpergewicht ist halt ein Witz dagegen. Und wenn man halt einfach stark genug ist, dann muss man halt da draufhauen. Ganz simpel gesagt.
Ja.
Und ansonsten kommt man halt einfach nicht weiter.
Das halte ich für einen ganz, ganz, ganz wichtigen Inhalt hier nochmal. Die Kräfte, die beim Laufen, beim Sprinten, bei Richtungswechseln und so weiter auf die Sehnen kommen, sind ein Vielfaches höher als das Körpergewicht, weil hier eben entsprechend Beschleunigungskräfte wirken, die wir im kontrollierten Krafttraining so nicht haben. Und diese Kraft muss auch auf die Sehne, damit sie überhaupt einen Anreiz hat, sich anzupassen. Sonst passiert da nichts. Und dieses Underloading, das viel zu wenig belasten, ist ein brutal verbreitetes Problem in der Physiotherapie. Also das
definitiv.
Wahrscheinlich auch im Trainingsbereich. Da wird häufig, da kann ich nur am Rande von außen drauf blicken. Allerdings auch da was ich immer wieder beobachte, in dem Moment, wo Probleme im Raum stehen, nicht wenn es um Progression, einfach um Bodybuilding geht, aber in dem Moment, wo ein Problem im Raum steht, ist so die Allgemeinlösung für alles weniger machen, irgendwie. Nur, der Sehne nützt es nichts. Eine Sehne braucht richtig viel Zug. Das ist am Ende das, worum es geht. Und das Ziel der Sehnenreha ist, den Zug Schritt für Schritt zu steigern, sodass dieser Mensch, der das Problem hat, den Zug immer besser tolerieren kann und seine Sehne das immer besser mitmachen kann. Darum geht es am Ende. Nur darum.
Absolut. Also. Und nochmal zu dem Thema Angst und Abriss. Da ist es ja tatsächlich so, oder beziehungsweise das versuche ich meinen Klienten auch immer
mitzugeben. Ich unterbreche dich kurz, weil das passt gerade perfekt. Wir haben ja immer ein Nocebo der Woche mit dabei. Bevor du es vorausgreifst, ich ahne nämlich, was jetzt kommt. Unser Nocebo der Woche heute, ich lese es kurz vor, ein Kollege, in Klammern Physio, zu Patienten mit Achillodynie. Sie sollten mit dieser Sehne nicht mehr Fußball spielen. Sie hängt am seidenen Faden. Selbst wenn sie irgendwann nicht mehr wehtut, ist sie so beschädigt, dass sie wahrscheinlich reißt. Das ist so cool. Ein Klassiker.
Vielen Dank, dass du es geschafft hast, dass diese Person nie wieder in ihrem Leben Sport machen wird. Wahrscheinlich jetzt zunimmt und sich richtig scheiße fühlen wird. Also super, super verbreitet, dass auch von Ärzten gesagt wird, gerade also von Radiologen, weiß nicht, wie häufig ich es schon gehört habe, ja, aber der Radiologe hat gesagt, meine Sehne ist verdickt. Und was ich dann immer sage ist, ja, ist doch cool, weil deine Sehne ist verdickt, weil der Körper merkt, hey, stell dir vor, du hast einen Baumstamm. Und jetzt haben wir in der Mitte, haben wir einen Teil, der ist morsch und der funktioniert nicht mehr so richtig. Sprich, der Baum ist logischerweise instabiler, das ist ja klar. Ja, da braucht man ja nicht drüber streiten. Aber was der Körper jetzt macht bei so einem imaginären Baum, ist, er baut außenrum noch mehr Holz drauf sozusagen, damit der Teil, der in der Mitte nicht mehr funktionsfähig ist, ausgeglichen wird. Und genau das macht der Körper eben bei einer Sehne. Er baut mehr Sehnengewebe auf, deswegen ist sie verdickt. Natürlich auch unter Umständen noch mit entzündlichen Prozessen, mit Wassereinlagen und so weiter. Aber eine tendinopathische Sehne oder eine pathologische Sehne ist in den meisten Fällen verdickt, was sehr, sehr gut ist, weil wir dadurch mehr gesundes Sehnenmaterial haben. Und das wurde auch in unterschiedlichen Untersuchungen schon gezeigt. Wir haben mehr gesundes Sehnenmaterial als auf der anderen Seite bei einer Sehne, die nichts hat, die kein Problem hat. Ja? Also die Menge an gesundem Sehnengewebe ist höher als auf der anderen Seite, wo das Problem nicht ist. Das heißt, die Sehne ist deutlich, also du hast deutlich, deutlich weniger Risiko, dass sie reißt. Man weiß, dass, ich glaube, 96% der Achillessehnenabrisse hatten keine Schmerzen vorher, hatten keine Symptome vorher. Das heißt, wenn du jetzt schon Schmerzen hast, dann lässt der Körper gar nicht zu, dass du so viel Zug da drauf bringst und beschützt dich davor. Stress Shielding, ne, sagt man dann, er beschützt dich davor, dass du überhaupt so viel Zug da drauf bringst, dass die Sehne reißen könnte. Ja, das heißt, Schmerzen komplett zu ignorieren, wäre natürlich super dumm, keine Frage. Aber selbst wenn du es machen würdest, würdest du es wahrscheinlich gar nicht schaffen, dass die Sehne reißt. Aber auch jetzt wieder die Analogie mit dem seidenen Faden, das ist einfach ein Traum, weil in den meisten Fällen ist es ja gar nicht so. Also wenn man sich das MRT anguckt, dann ist es ja nicht so, dass da nur noch ein Mikrometer an Achillessehne hängt, weil die würde tatsächlich ja reißen, wenn man irgendwie eine Treppe oder wenn man einen nächsten Schritt macht. Sondern meistens ist es ja so, dass wir einen Teilriss haben oder so einen aufgespindelten Teil, der halt eben nicht mehr funktionsfähig ist. Und deswegen ist es ja umso wichtiger, dass man das Ganze wieder aufbaut und eben dafür sorgt, dass das Ganze wieder belastbar wird, indem man einfach progressiv langsam das Ganze wieder belastet, stärker wird, weil eine starke Wade führt einfach dazu, dass weniger Kraft von der Achillessehne einfach übernommen werden muss. Und dann können wir das Ganze auch einfach langsam wieder dahin bringen und langsam wieder aufbauen mit Sprüngen und so weiter, dass man auf jeden Fall wieder Fußball spielen kann, dass man wieder joggen kann, dass man wieder springen kann, definitiv. Und lasst euch da nicht einreden, dass sowas definitiv nicht möglich ist. Ich habe jetzt gerade, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, vorgestern, glaube ich, hatte ich in der Story eine Klientin von mir, die ist 50 Jahre alt, auch beidseitige Achillessehnen-Tendinopathie am Ansatz, deren Radiologe gesagt hat, also mit der Achillessehne, da kann man auf jeden Fall nichts mehr konservativ machen. Da muss man auf jeden Fall operieren. Und die gute Frau hat jetzt vorgestern ein NRS von 1 eingetragen auf der Seite. Natürlich ist damit nicht gesagt, dass da nie was passieren kann, keine Frage. Ja? Aber die Wahrscheinlichkeit, dass bei der irgendwie was mit einem Abriss oder irgendwas passiert ist, super, super gering. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, wieder Belastbarkeit aufzubauen, weil ansonsten läuft man durchs Leben und hat bei jedem Schritt Angst, dass die Achillessehne abreißt. Und das ist 1000-mal beschissener, als wenn sie tatsächlich abreißen würde und man sich ansonsten normal bewegt hat. Definitiv.
Ja. Das kann man hier so als Schlusswort stehen lassen, würde ich sagen. Perfekt. Da kann ich mich bei dir nur bedanken. Vielen Dank, dass du heute so viel Wissen mit mir, mit uns geteilt hast. Ich habe es zwischendrin schon gesagt, ich konnte schon wieder einiges mitnehmen. Das ist wirklich klasse. Und ich möchte auch den Appell hier nochmal wiederholen. Belastet die Leute, belastet euch selber, wenn ihr betroffen seid. Es lohnt sich. Und Schmerz ist hier tatsächlich ein Vorteil. Wenn eine Sehne wehtut, ist es extrem unwahrscheinlich, dass sie reißt. Sehnen, die reißen, waren fast immer komplett symptomfrei. Und Schmerz hilft uns hier auch bei der Belastungssteigerung. Denn wenn es uns am nächsten Tag nur kurz schlechter geht oder es schnell deutlich besser ist, dann wissen wir, die Sehne hat es auf jeden Fall ausgehalten. Und daran können wir uns Schritt für Schritt voranhangeln und immer besser werden. Bis am Ende ohne Angst der Alltag wieder funktioniert und der Sport wieder funktioniert. Genau darum geht's.
Amen.
Amen. Ja, wenn ihr in das Thema tiefer einsteigen wollt, bei Nils gibt's ganz, ganz viel auf den sozialen Medien zu sehen. Ihr könnt ihm auf Instagram folgen, ihr könnt auch der DKKA folgen. Da sind einige Informationen immer wieder mit dabei, von denen ihr sicherlich profitieren könnt. Viel Spaß dabei. Ansonsten, wenn ihr ihn mal live, zumindest online hören wollt, beim Therapie-Summit in Regensburg, bei dem werde ich ein bisschen mit moderieren und Nils wird da ebenfalls zum Thema einen Vortrag halten. Da könnt ihr dann auch visuell was mitnehmen. Da gibt es, denke ich, noch ein bisschen mehr Wissen in aller Kürze. Also, wenn ihr da Interesse habt, klickt euch rein, schaut vorbei. Wir freuen uns, wenn ihr uns da auch Feedback gebt und wenn ihr dabei seid. Ansonsten sage ich vielen Dank an dich. Möchtest du irgendetwas Abschließendes noch zum Thema sagen?
Ich glaube, du hast es perfekt am Ende zusammengefasst. Deswegen halte ich mich da zurück und sage vielen Dank für die Einladung.
Dankeschön, einen schönen Tag und schön, dass ihr dabei wart. Ciao, servus.
Ciao, ciao.
Jetzt sind wir am Ende der Folge angekommen und wenn du noch tiefer in das Thema Schmerzen einsteigen möchtest, dann melde dich für einen unserer Kurse an. Die Adresse lautet www.best-therapie.com/Kurse. Und damit du keine Neuigkeiten oder Events in deiner Nähe verpasst, setze dich auf unsere Warteliste auf www.bestliste.de.